3. Bärbel Schäfer, der Sonntagstalk in HR3.
Unser Gast heute an diesem Sonntag hat ein super Strahlen im Gesicht und ich freue mich, dass Sie da sind, liebe Jessica Lippertz. Wer ein Abo bei einem Bezahlsender hat und Fußball verrückt ist, kennt sie natürlich als Fachfrau für UEFA und DFB und Champions League. Und heute reden wir aber über einen anderen Kampf, nicht den Kampf auf dem grünen Rasen, sondern über den Kampf der Scham. Guten Morgen.
Guten Morgen.
In Ihrem aktuellen Buch im Vorwort, es heißt No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen, schreiben Sie, ein Zitat von Hermann Hesse: Wenn wir einen Menschen glücklicher und heiterer machen können, so sollten wir es in jedem Fall tun. Mag er uns darum bitten oder nicht?
Ja.
Wir haben Sie jetzt gebeten zu kommen.
Danke.
Aber Sie wollen ungefragt sozusagen andere Menschen glücklicher machen. Mit welchem Thema?
Ich glaube, dass die Geschichte, die ich eben erlebt habe, möglicherweise eben auch auf andere zutrifft. Das sind zumindest auch die Reaktionen, die ich bekomme. Und was das Hesse-Zitat angeht, ja, man ist ja schon nicht in der Lage, jetzt als Therapeutin sich dem Thema zu nähern. Ich bin keine Therapeutin. Ich habe jetzt nicht den Anspruch zu sagen, da waren jetzt 50 Patienten in meiner Praxis. Also kann ich sagen, das ist ein Thema, sondern im Endeffekt ist meine eigene Geschichte einfach die Rampe dafür. Und ich hoffe aber, dass eben dadurch, dass ich für mich diesen Weg aus der Scham herausgefunden habe, dass vielleicht andere sich erkennen und dann auch sagen, ja, das hat mir jetzt geholfen. Mhm. Und das schönste Gefühl ist einfach, wenn jemand kommt und sagt, du, ich habe dein Buch gelesen. Also so erging es mir mit einer Kollegin und die sagte, irgendwie, ich fühle mich so leicht seither.
Was ist das eigentlich, Scham für Sie?
Schamgefühl ist für mich ein Gesamtgefühl der Unzulänglichkeit, mhm, was eben über einen längeren Zeitraum auch hinweg sich entwickelt. Man muss da so ein bisschen unterscheiden. Also wir haben einerseits sozusagen die akute Peinlichkeit, das kennt jeder. Also wenn du im Supermarkt die Klorolle umwirfst, den ganzen Stapel und dann gucken die Leute und so und dann wird man vielleicht rot und das ist dann dieses Gefühl von Peinlichkeit. Mhm. Aber Scham ist was, was tiefer sitzt, was deutlich zerstörerischer ist und was auch viel mehr sich in der Gesellschaft ausbreitet, was man wirklich so als so eine Art Seelensumpf bezeichnen kann.
Es betrifft eigentlich fast alle unsere Lebensbereiche. Also jetzt nicht nur den Blick, den wir, besonders wir Frauen ja, glaube ich, kennen aus der Umkleidekabine. Oh mein Gott, ich sehe all die Diäten, die ich nie gemacht habe. Also der kritische Blick auf sich selbst. Es betrifft Strukturen, wie wir miteinander arbeiten, wie Gesellschaften miteinander umgehen. Aber angefangen, der Kern dieses Sumpfes, wie Sie ihn nennen, sitzt bei uns selbst.
Vielleicht kann man es so sagen, wenn ich in einen Raum gehe voller Menschen und ich bin mir sicher, in dem Moment, wo ich rausgehe, dass sie alle hinter meinem Rücken schlecht über mich reden. Mhm. Das zum Beispiel ist was.
Habe ich so nur bei Familienfeiern.
Da kommt es sehr häufig vor. Das ist zum Beispiel so ein wirkliches Schamgefühl, mhm, was sich dann einstellt. Und das ist das ganz perfide an der Scham. Es betrifft immer das gesamte Selbst. Das ist auch der Unterschied zwischen Schuld und Scham. Schuld ist etwas, was auf ein spezielles Verhalten hingeht. Und das kann ich auch entschuldigen. Daher, mhm, kommt das Wort. Ich kann mich entschuldigen, frei machen von meiner Schuld. Ich kann mich aber nicht entschämen. Das, mhm, funktioniert nicht.
Das ist ein ganz spannender Gedanke, aber es muss ja nicht so sein, dass alle über einen reden, wenn man den Raum,
nein,
verlässt. Das ist ja nur ein eigener, subjektiver,
genau,
Eindruck, das Gefühl, ich habe dort einen Eindruck hinterlassen, über den sich jetzt alle anderen lustig machen. Oder man steht auf dem Schulhof oder in der Uni oder in der Kantine und denkt, komisch, die da drüben lachen jetzt, die lachen bestimmt über mich. Das können ja ganz unterschiedliche Situationen sein.
Bei mir hat es im Grunde genommen, glaube ich, so angefangen, dass ich mich schon als Kind eben als Außenseiter gefühlt habe. Ich komme aus der Pfalz und ich konnte den Dialekt nicht. Meine Eltern kommen aus dem Ruhrgebiet, also mein Vater zumindest kommt aus dem Ruhrgebiet. Meine Mutter ist auf der großen Flucht von Ostpreußen ins Saarland gekommen, sprach also auch nicht den dortigen Dialekt. Und ich habe dann einfach gemerkt für mich, irgendwas stimmt mit mir nicht. Ich war halt ein Stück weit Außenseiterin. Mhm. Ich habe das dann irgendwann in der Schule angefangen, in der 9. Klasse habe ich Mitschüler gebeten, mir den pfälzischen Dialekt beizubringen. Hat mehr oder weniger geklappt.
Dann sagen Sie doch mal kurz auf Feldtisch, dass wir jetzt eine kleine Pause machen und gleich wieder da sind.
Ja, oh Gott, kann ich das? Ich glaube, das schaffe ich. Warte, Moment. Du mach mal jetzt eine kleine Pause und dann sind wir gleich wieder da.
Jo, bis gleich. Jessica Lippertz ist heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und natürlich kennen alle Fußballfans, und man muss es einmal sagen, ja, wahrscheinlich drehen sie mir gleich den Hals um, sie unter ihrem Mädchennamen noch Jessica Castorp, aber das Glück und Amor haben zugeschlagen, sie haben den Mann ihrer Träume gefunden. Ich hoffe, das ist noch so, auch heute an diesem Sonntag noch, sie nicken. Und deswegen ist der Mädchenname Castorp abgelegt und sie moderieren natürlich auch Fußball-Events. Und schreiben jetzt unter ihrem neuen Familiennamen, genau. Lippertz. Und wir haben ein neues Buch, No Shame heißt es, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Wir haben gerade schon gesagt, es gibt einen Unterschied zwischen Scham und Peinlichkeit. Es gibt vielleicht auch Ursprünge von Scham. Sie haben erzählt von Ihrer Kindheit, der Schulzeit in der Pfalz. Sie sind keine gebürtige Pfälzerin und eigentlich müsste man ja denken, hey, ein Dialekt auf dem Schulhof ist kein Problem, stellt aber eben doch ein Problem da. Was zeigt uns denn die Scham, wenn wir Scham empfinden und meinen, nicht dazuzugehören?
Die Scham hat eine, möchte man sagen, noch ganz gute Seite. Also es gibt den sogenannten, sage ich jetzt mal, moralischen Kompass. In dem Moment, wo ich mich schäme, das zeigen diverseste Studien, da empfinden mich die anderen als etwas liebenswerter und sympathischer, weil ich mich wieder in die Gesellschaft konform, brav einreihe.
Also hat aber den Hund, Preis.
Genau, hat einen Preis. Es ist wie der Hund, der mit dem eingezogenen Schwanz wieder zurücktrabt und sich im Rudel wieder einfügt. Das kann man durchaus vergleichen. Was es dann aber mit uns macht, auf der anderen Seite, ist in erster Linie krank. Und zwar an der Seele und auch eben körperlich. Auch darüber gibt es Studien.
Wir passen uns doch alle permanent andauernd an. In der Schule, im Job, in der Kantine tanze ich auch nicht auf den Tisch und laufe selten nackt hier durch die Flure im HR. Also am Wochenende vielleicht mal, wenn ich eine Sendung habe. Aber wir machen das doch alle andauernd. Das heißt, permanent unterdrücken wir uns und unsere Bedürfnisse oder ist das irgendwann weg?
In Teilen, glaube ich, unterdrücken wir schon einen großen Teil von unseren Persönlichkeiten. Wenn ich jetzt aber sage, die Scham bedeutet, dass ich mich jetzt irgendwie freier ausdrücken kann. Für mich bedeutet es in erster Linie die Schamlosigkeit, ein sehr viel leichteres Leben und ein entspannteres Leben. Ein Leben, in dem ich auch nicht mehr ständig danach dürste, irgendwie konform zu sein. Und wenn es einem so nicht passt, ja, mei, kann ich jetzt auch nichts ändern. Also für mich ist es ein Leitspruch geworden, auch was andere über mich sagen, sagt viel mehr über die aus als über mich.
Okay, aber Sie sind ja eine Person des öffentlichen Lebens. Das heißt ja, viele bilden sich ja permanent eine Meinung über Sie. Es gibt Reaktionen, sobald Sie irgendetwas vielleicht posten, sobald Sie moderieren, sobald Sie mit einem Buch in die Öffentlichkeit treten. Also haben Sie das ablegen können?
Ja, aber ich will ja auch niemanden angreifen. Also wenn jemand kommt und sagt, es betrifft mich nicht, das Thema, dann sage ich, hey, dann freut es mich total für dich. Ja, also ich will mit vollem Herzen einfach nur mit diesem Buch, wie schon eingangs erwähnt, eben auch anderen Möglichkeiten aufzeigen, vielleicht auch ein leichteres, ein entspannteres, ein glücklicheres Leben zu führen. Und ich weiß jetzt nicht, wo da der Angriffspunkt ist. Wenn es jemanden stört, dann muss er es nicht kaufen und nicht lesen. Also das ist so ein bisschen mein Gefühl, was jetzt das Thema angeht.
Aber Sie sagen uns ja, und das habe ich auf jeden Fall so empfunden beim Lesen Ihres Buches, dass es die Möglichkeit gibt, es eben abzulegen, dass sich nicht ausreichend zu fühlen, nicht gut genug zu sein. Das haben ja viele vielleicht, die auch eine Familie haben oder permanent in einer beruflichen Situation, in einer Beziehung. Also es betrifft ja einfach sehr viele Lebensbereiche. Vielleicht können wir noch mal erklären, es gibt Scham, es gibt Peinlichkeit, aber es gibt auch eine destruktive Scham. Den Begriff würde ich ganz gerne noch etwas genauer beschreiben.
Man muss sich das ja so vorstellen. Wenn ich mich einmal schäme, dann löst es auch schon so einen kleinen Tsunami in mir aus. Aber in dem Moment, wo es zur destruktiven Scham wird, ist eigentlich alles von Scham besetzt. Und es passiert auch in allen Lebensbereichen. Bei mir war es so, bei allem, was man tut, im Endeffekt sich hinterfragt, wo war jetzt schon wieder der Mangel? Ja, also irgendwo.
Also Sie waren Ihr eigener Tsunami, haben sich permanent versucht, selbst dann zu zerstören.
Ja, das kann man so sagen. Ich habe in allem den Fehler und den Mangel gesucht. Irgendwo war es, wenn du morgens aufwachst, hast du schon nicht genug geschlafen. Du hast nicht genügend Zeit. Und für viele Menschen gilt immer wieder die Kultur des Mangels. Ich habe nicht genug Zeit, nicht genügend Geld, ich bin nicht groß genug, nicht klein genug, nicht dünn genug, nicht dick genug, nicht rund genug, nicht schön genug, nicht dieses genug, nicht jenes genug. Irgendwas ist immer zu wenig.
Boah, schon die volle Ladung Negativität am frühen Morgen.
Genau. So, das möchte ja keiner. Mhm. Und auch jetzt erst recht nicht am Sonntagmorgen. Aber das Denken ist schwer mit dem Denken zu bekämpfen.
Und Sie schreiben ja, man kann Schmieröl, also diese negative Gehirnschmiere, ja auch nicht mit Schmieröl bekämpfen.
Exakt.
Also jetzt Stopp für alle, die jetzt gerade frühstücken, ihren Kaffee heben. Keine negativen Gedanken, ja. Think positive. Und man muss ja auch mal sagen, wir haben ja auch Lösungsansätze heute dabei, ne? Im HR3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer und ich denke jetzt einfach, was ich für tolle Hörer habe. Jessica Libberts ist Sportmoderatorin und heute unser Gast hier im HR3 Sonntagstalk. Frau Libberts, Sie sind eine erfolgreiche Frau und ausgerechnet Sie schreiben ein Buch über Scham. Shame heißt es ja auf Englisch. No Shame Debatte wird gerade intensiv geführt. Wo leidet jemand wie Sie, der eben attraktiv ist, erfolgreich und eben auch die erste Frau war, die ein Spiel in der Champions moderiert hat, unter Scham?
Das ehrt mich ja, aber ich glaube, dass die Scham sich da so ein Hintertürchen gesucht hat. Die ist nämlich gar nicht so doof. Also sie ist leider relativ schlau. Und ich habe eher so die öffentliche Kritik für mich gesehen als das öffentliche Lob. Ich habe das nicht so empfunden, dass ich da jetzt erfolgreich wäre. Ich habe das schon begriffen.
Haben Sie es gefühlt, den Erfolg?
Nee, ich habe für gar nicht. Und das haben auch bei meinem Sender, jetzt bei Sky, auch meine Chefs teilweise schon gemerkt. Also ich habe auch mal gehört, dass es hieß, du stehst ja irgendwie selbst im Weg. Und ich habe das
Nennen
auch so
Sie mal
empfunden.
Ein Beispiel. Also es gab ja eine Szene, da haben zwei Chefs mit Ihnen einen Termin gemacht und haben irgendwie gesagt, das eine hört auf. Und dann geht ja sofort das Hirnkarussell an.
Genau. Ich habe eine Vertragsverhandlung gehabt und ich dachte mir, naja, du musst jetzt schauen, dass du da irgendwie weitermachen kannst. Und ich hatte zu dem Zeitpunkt die Europa League moderiert. Und dann sagte man mir, dass ich die eben nicht mehr moderieren werde. Und dann zog sofort auch da wieder dieser Tsunami auf nach dem Motto, ja, das war's dann wohl, so ist das wohl, wenn man so aufs Abstellgleis gerät, und war dann innerlich schon traurig und bin so ein bisschen in mir zusammengesackt. Und dann hörte ich wie so durch eine Wolke, dass eine Stimme zu mir sagt, aber du wirst dafür die Champions League moderieren.
Also etwas, was sie überhaupt nicht getraut haben zu denken.
Und das hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und dann sagten sie zu mir entgeistert, ja, aber das wünschst du dir doch, oder? Und ich so, ja, klar. Deswegen, ich bin da wahnsinnig dankbar und freue mich auch, kann aber auch sagen, dass ich jetzt das Berufsleben viel mehr genießen kann. Mhm. Also alle Geschichten auch im Buch, die sozusagen persönlich sind. Und wenn man dann so Dinge von sich preisgibt, dann wird man immer gefragt, ist das nicht mutig? Und dann sind doch andere Leute, die dann da sich vielleicht ein Bild machen. Und ich habe das deswegen nie als so empfunden, weil ich gar nicht mehr mich empfinde wie diejenige damals.
Das also ist das wie eine Leben. Andere Person, denn ja. Sie haben sich in Ihren Verletzungen und in Ihren Wunden, ob das jetzt eine Essstörung war oder eine schwierige Beziehung auch zu Ex-Partnern oder abgebrochene Beziehungen, ja auch sehr geöffnet, was dann die Scham angeht.
Ja, und jetzt ist es für mich aber so, als würde ich von einem anderen Leben sprechen. Ich kann das gar nicht in eins bringen. Also
es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher.
Es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und ich glaube, dass also man kann diesen Punkt ja auch benennen. Das habe ich ja auch im Buch beschrieben, als ich in Indien war und dieser indische Gelehrte eben zu mir gesagt hat, ihr westlichen Frauen, ihr habt meistens das Problem, dass ihr denkt, ihr seid nicht gut genug, ihr fühlt euch schlecht, ihr schämt euch und ihr glaubt, ihr verdientet Bestrafung. Und
also das war würden für mich, Sie sagen, das ist eher ein Thema für uns Frauen? Mehr als bei den Männern?
Männer und haben da ein anderes Thema mit. Männer fühlen sich leicht beschämt und geben das dann aber eher auch mit Aggressivität zurück. Mhm. Also Männer, das zeigt auch die Kriminologie, haben eher das Problem, dass sobald sie sich beschämt fühlen, das wollen sie wegdrücken und die Aggression wird im Endeffekt
auf einen dann, noch Schwächeren dann abgedrückt.
Richtig,
vielleicht.
Auf einen Schwächeren abgedrückt.
Aber Frauen in westlichen Ländern haben bessere Abitursabschlüsse, sie studieren, versuchen Familie und Beruf unter einen Hut zu bekommen, sind eben auch gut ausgebildet, ja, können sich alleine finanzieren und trotzdem gibt es diesen, ich nenne ihn jetzt den schmuddeligen Kern der destruktiven Scham.
Ja.
Da müssen wir gleich klären, was ist denn eigentlich mit dem Selbstbewusstsein? Denn das ist ja der Gegenspieler der Scham, würde ich jetzt mal sagen. Ja?
Richtig.
Alle Star Wars Fans würden jetzt sagen, das ist die gute Seite der Macht. Ja? Und warum bekommt die so wenig Feuer, obwohl ja die Erfolge bei allen Frauen und eben auch bei ihnen dann da sind? Das würde ich gerne gleich klären. Okay?
Mhm.
Heute habe ich mir die Sportmoderatorin Jessica Libberts eingeladen. Wir reden über Scham, dieses ja so sich so linkisch anschleichende, zerstörerische Gefühl. Wann haben Sie denn, Frau Libberts, gemerkt, dass das für Sie ein Thema ist? Denn man denkt ja so von außen, Fußballmoderatorin, beruflich erfolgreich und das dann noch in so einer Männerdomäne.
Als ich zum ersten Mal begriffen habe, was mit mir los ist, war das ein echter Moment der Erkenntnis. Und für mich war das bahnbrechend, weil ich da zum ersten Mal für mich erkannt habe, was anscheinend möglicherweise nicht so richtig mit mir stimmt. Und habe mich auf die Suche gemacht nach dem Thema Scham und habe erstmal geguckt nach Literatur, festgestellt, es gibt so gut wie keine deutschsprachige Literatur. Die Amerikaner sind in der Schamforschung da schon weiter, aber bei uns gab es so gut wie nichts. Und dann habe ich mich auf meine Reise begeben und habe 3 Jahre lang im Endeffekt alles zusammengetragen, was für mich im Ganzheitlichen dazu geführt hat, dass ich mein Leben schamfrei gestalten kann. Mhm. Und schamlos auch an mancher Stelle. Aber das ist auch ein sehr, sehr, sehr schönes Gefühl.
Wer hat Ihnen denn wann und wo diesen Moment geschenkt?
Ich war in Indien. Es war eine Ayurveda-Kur und ich gebe ganz offen zu, das klingt sehr klischeebehaftet und ich glaube, das war es auch zu dem Zeitpunkt.
Workaholic-Frau,
ja, das
mit
typische,
erfolgreichen
ne,
Job,
genau, gestresste Westlerin reist nach Indien, um irgendwie wahrscheinlich 3 Kilo abzunehmen. Und ich glaube, es war oberflächlich. Der Ansatz war oberflächlich und ich hatte dann einfach das Gefühl, ich muss da jetzt mal raus, aber ich hatte schon zu der Zeit jetzt nicht gerade so den Lauf meines Lebens. Also meine Hündin war gestorben, der habe ich sehr nachgetrauert. Das war die beste Freundin meines Lebens. Meine Beziehung war zerbrochen.
Ich kurz vor Weihnachten, ich muss das hier einfließen lassen. Als ich es gelesen habe, wollte
so
ich sie
toll.
Schon anrufen und umarmen.
Dann hat man sich irgendwie... Das war immer meine größte Angst, so nach dem Motto, über 40, kinderlos und verheiratet. Da musst du echt was falsch gemacht haben im Leben. So und überraschenderweise, genau so kam's. Ja, jetzt muss ich sagen, das Beste, was mir passieren konnte. Weil ich hätte ohne einen anständigen Punch des Lebens nie in so eine Katharsis und eben da auch rausgefunden. Ich hätte mich so weiter durchgewurschtelt. Irgendwie wäre es schon gegangen. Mhm. Aber ich wollte das nicht mehr. Und ich bin so dankbar für diesen Moment, dass mir jemand gesagt hat, das ist die Scham. Es ist die Scham, die dich belastet. Und dann konnte ich eben für mich langsam, Step by Step, diesen Weg daraus finden. Und es war auch eine lange Reise und ist auch keines jetzt nur eine Selbsterkenntnis gewesen, mhm, sondern es war viel wissenschaftliche Arbeit, genauso Dinge, die ich ausprobiert habe.
Aber das klingt so, als hätte sie die Scham lange Zeit in einer Art Würgegriff gehabt,
ja,
ohne dass man das merkt. Man merkt ein Unwohlsein. Sie haben auch Krankheitssymptome ja entwickelt, wie wir vielleicht viele von uns haben. Bei dem einen sitzt vielleicht im Rücken, bei der anderen hat die Schultern hochgezogen bis unter die Ohren, Kopfschmerzen, Migräne, alle Symptome, die wir hier auch in der westlichen Welt haben. Und trotzdem war die Ursache nicht bekannt. Warum ist das in Indien passiert? Warum hat in Indien Ihnen jemand was gesagt?
Der indische Arzt hat, nachdem ich eine Therapie abgebrochen habe und sehr unglücklich war und so ein bisschen, würde ich jetzt sagen, so am Tiefpunkt meines Lebens angelangt war, da hat er zu mir gesagt, ihr westlichen Frauen habt eben immer das gleiche Problem. Ihr denkt, ihr seid nicht gut genug, ihr schämt euch und ihr glaubt, ihr verdient Bestrafung. Und das war eine Herleitung, die ich so weder gehört noch begriffen hatte.
Und Bestrafung, wofür? Können Sie mir das noch erklären, was er damit vielleicht gemeint hat?
Es gibt viele Formen, mit denen man sich hinterrücks ein Stück weit selbst bestraft, selbst wenn sie sich tarnen und gar nicht so aussehen. Mhm. Und ob das jetzt das allseits berühmte Frustshopping ist oder viele Diäten, die man versucht und dann wieder scheitert, sei es die Dinge, die man macht, um eigentlich sich dauernd nur die Unzulänglichkeit zu demonstrieren.
Wenn und man sich hinterher auch nicht besser zu
nicht
fühlen.
Sich nicht besser
ehrlich
fühlt. Das kennt doch jeder und versucht doch mal die klassischen, ich habe mir immer wieder was vorgenommen an Silvester, ich mache jetzt 5-mal die Woche Sport, wird nie passieren, kann gar nicht funktionieren. Der Jojo-Effekt ist so ein typisches Beispiel. Also Dinge, die man eigentlich tut, um am Ende wieder als Versager dazustehen.
Sie haben ja diesen Würgegriff gelöst, bedingt durch eine Reise, wo Ihnen eben der Arzt die Augen geöffnet hat. Jetzt wollen wir mit Ihrem Buch No Shame das auch ein bisschen wieder zurückholen zu uns nach Deutschland, weil nicht jeder kann ja nach Indien fahren zu einer
Ayurveda-Kur.
Muss er auch nicht, das wollte ich mich nur noch mal sagen. Denn wir stellen fest, Scham kann zum Beispiel ein Produktivitätskiller sein in den Büros, in denen viele von uns ja tätig sind. Von Krankheiten haben wir schon gesprochen, aber auf diesen Produktivitätskiller würde ich gerne noch mal eingehen. Und wir müssen klären, warum rote Klamotten tragen manchmal glücklich macht. Okay. Unser Gast ist heute Jessica Libberts, Fußballfachfrau im Fernsehen. Und wir versuchen heute gemeinsam im Gespräch den Teufelskreis der destruktiven, dieser zerstörerischen Scham zu durchbrechen. Denn Sie, liebe Jessica, haben ja auf einer Indienreise festgestellt, ich schäme mich eigentlich viel zu oft, wie so viele von uns westlichen Frauen. Scham kennen eben so ganz individuell bei ganz unterschiedlichen Themen viele von uns. Aber hat Scham auch eine soziale Komponente?
Ja, selbstverständlich. Es ist schon so, dass die Menschen eben, die zum Beispiel erröten, die werden als liebevoller wahrgenommen und die anderen schätzen das, dass man sozusagen zeigt, dass man einen Fehler gemacht hat. Das ist dann auch erkennbar beim Gegenüber.
Und nicht kontrollierbar, das passiert ja so. Durch das vegetative Nervensystem.
Genau, und damit zeigt natürlich der andere, dass er die gesellschaftlichen Strukturen annimmt und verstanden hat. Mhm. Bin jetzt aber auch nicht zwingend der Überzeugung, dass das immer sein muss und dass Konformität immer gut sein muss, weil Konformität ja auch manchmal Kreativität killt. Also insofern ist das ein zweischneidiges Schwert, wie immer mit der Scham. Ich glaube, das Gute daran ist, dass wir sie überwinden können und dass diese destruktive Scham, von der ich jetzt in dem Buch eben berichte, eher etwas ist, was uns eben, wie Sie schon gesagt haben, in dieses ständige Gefühl der Unzulänglichkeit treibt. Und es muss ja nicht sein. Wir sind umgeben von einer Heerschar von Leuten, die uns suggerieren will, dass wir uns irgendwie besser machen könnten, dass wir anders aussehen sollten, dass wir, ich will ja jetzt auch nicht gegen Social Media wettern, das ist zu platt, aber trotzdem muss doch jeder begreifen, dass das nicht die Realität ist, in der wir da leben und dass die Dinge, die da gepostet werden, nicht.
Aber wir beide wissen das vielleicht noch, wenn jemand schon ganz, ganz früh die ganze Zeit damit in Kontakt kommt,
ja,
der nimmt das vielleicht
aber
als Realität schon.
Wir hatten früher auch nur zwei Spiegel, einen im Bad und einen im Kleiderzimmer der Eltern und da hing auch noch was davor. Also heute macht man 100 Fotos von sich am Tag. Ich will das jetzt nicht verurteilen, aber ich glaube, das macht schon was mit einem. Und dieses ständige Selbstbildnis abzugleichen im Kopf mit einem möglicherweise optimierten Selbstbild. Das macht krank. Das macht einfach krank. Und das ist unnötig. Es ist unnötig, man beschwert sich die ganze Zeit und man manifestiert damit auch den Mangel. Und das ist nicht in Ordnung, weil ich glaube, dass wir so viel Glück haben und so dankbar sein müssen, dass es uns, den meisten von uns, Gott sei Dank, immer noch sehr, sehr, sehr gut geht, sodass wir uns auch gar nicht so optimieren müssen. Meine Botschaft ist auch, du bist okay. Du bist erstmal grundsätzlich okay.
Wenn mit all den Bauchrollen, den wir haben,
ja,
und mit all dem Hüftgold und all den Falten und den brüchigen Haaren sind wir auch okay. Jetzt haben Sie eben gesagt, Scham killt Kreativität. Muss nicht sein, kann aber sein. Aber Sie beschreiben auch nochmal, dass es ein sogenannter Produktivitätskiller im Büro sein kann.
Absolut.
Kann unterschiedlich aussehen, muss ja nicht ein tatsächliches Büro sein, aber die berufliche Gemeinschaft ist ja ein großes Feld der Scham. Sobald man sich in einer Sitzung äußert, nach vorne geht, bei einem Brainstorming etwas vorschlägt, einen neuen Weg gehen will, der seit 10 Jahren aber schon der andere ist, gibt es ja sehr viel Scham-Momente auch vor Kollegen. Können wir noch mal einen Blick werfen auf dieses Büro? Weil da müssen ja viele morgen.
Also erstmal, liebe Hörer, diese Frau ist wahnsinnig klug. Und es ist wirklich so. Und das Erstaunliche daran ist, dass wenn wir jetzt sozusagen das Pferd von hinten aufzäumen, müssen wir uns ja fragen, was macht unser Leben im Büro erträglich, vielleicht schöner oder sogar richtig erfolgreich? Mhm.
Also nicht nur Büro, kleine, ne? Es kann ja auch der Supermarkt sein, das Team im Supermarkt oder der, im Friseursalon.
Exakt, aber der kleine Internetkonzern Google hat über mehrere Jahre gemeinsam mit der Universität Harvard Teams auf ihre Effizienz untersucht und geguckt, wer ist am erfolgreichsten. Und am erfolgreichsten waren erstaunlicherweise nicht die Teams, die die beste Ausbildung hatten, die am längsten arbeiteten. Ja, es ist ja auch immer dieses Spielchen, wer bleibt am längsten.
Ach, du gehst um 21 Uhr nach Hause, hast du einen Halbtagsjob?
Oh, ja, genau. Schreib mal noch eine E-Mail nachts um 3. Nein, was die erfolgreichsten Teams vereint hat, war eine einzige Komponente. Und das war die sogenannte Psychological Safety. Das heißt, die schamfreie Zone. Man musste keine Angst haben, in Meetings sich zu äußern. Es war immer der Respekt vor der Idee des anderen da. Und wenn das nicht da ist, und leider muss man sagen, belegen alle Studien, dass das in vielen Büros eben nicht der Fall ist.
Echt die Ausnahme. Am liebsten möchte man noch dem Kollegen eher einen reinhacken, wenn der sich zu weit aus dem Fenster lehnt. Das ist ja leider in ganz vielen Fällen noch die Kultur.
Es gibt ja Studien, dass die deutschen Unternehmen, wenn ihre Arbeitnehmer zufriedener wären, im Jahr 105 Milliarden mehr erwirtschaften könnten, Euro. Und keiner macht sich dann darüber Gedanken, wie sehr die Scham in diesen Büros natürlich sitzt und dass dann zum Beispiel Kollegen sich gar nicht trauen, was zu sagen, aus zwei Gründen. Ad eins, weil sie sich schämen und ad zwei, und das finde ich eigentlich das Fatale, weil sie Angst haben, dass der andere sich beschämt fühlt. Das heißt, wer einen richtig guten Beitrag leistet, hält ihn zurück. Man muss sich da mal vorstellen, wie viel Produktivität da auf
all
der Strecke bleibt.
All die Kreativität,
bleibt.
Die dort in den Gehirnen
Stellen
schlummert.
Stellen Sie sich vor, jemand hat eine richtig gute Idee und äußert sie nicht, weil er Angst hat, dass dann Kollegen oder Vorgesetzte sich dadurch beschämt fühlen würden.
Das geht doch gar nicht. Das müssen wir ändern. Das machen wir. Wir reden gleich weiter, liebe Jessica Libertz. Und wer morgen ins Büro geht, denkt mal drüber nach. Bärbel Schäfer, HR3 Sonntagstalk. No shame, keine Scham, das ist heute unser Thema hier im HR3 Sonntagstalk mit meinem Gast Jessica Libertz. Die Sportjournalistin hat dazu ein Buch geschrieben und darin schildern sie eine Situation, eine schambesetzte Situation bei einem Fernsehinterview mit dem Erfolgstrainer Jürgen Klopp. Was ist denn da genau passiert?
Wir hatten ein gemeinsames Trainergespräch vor dem Spiel. Und was macht man dann als Moderatorin? Man versucht so ein bisschen auf die Gemeinsamkeiten zu verweisen, um eine angenehme Gesprächsatmosphäre zu kreieren. Und das war in dem Fall eben die gemeinsame Herkunft aus dem Stuttgarter Raum. Und daraufhin sagte Jürgen Klopp sehr gesellig, du kommst doch aus der Pfalz, oder? Sag ich, Sagt er, ja, mein Vater kommt auch aus der Pfalz. So, ich führte dann dieses Interview und dachte, ich binde das nochmal nett ab und sage am Schluss, und grüßen Sie mir Ihren Vater. Nicht wissend, dass der bereits leider verstorben war. Es gab zum einen natürlich dann direkt einen Aufschrei und einen Anruf dann vom Chef und gleichzeitig gab es dann noch ein bisschen Häme im Internet, dem Marterpfahl gewissermaßen, dem digitalen. Und ich habe mich da wirklich wahnsinnig geschämt. Und ich wollte mich unbedingt entschuldigen und er hat dann auch noch verloren. Also ich konnte dem Mann wirklich nicht egaler sein zu dem Zeitpunkt. Trotzdem habe ich mich dann irgendwann ganz am Schluss nochmal auf Schalke, so einen Stollengang, der zum Spielfeld führt, und da habe ich ihn dann nochmal abgepasst, als schon alle Interviews fertig waren, und guckte mich so an und ich sich ja, ganz verschämt, ich wollte mich nochmal entschuldigen, und dann sagte er, wieso denn? Und dann sage ich, es tut mir so leid, ich wusste nicht, dass Ihr Vater tot ist. Und dann hat er mich in den Arm genommen, und das werde ich nie vergessen, und hat gesagt, ach Jessica, das macht doch nichts. Für mich ist mein Vater immer lebendig.
Oh, das ist doch eigentlich...
Und das war eigentlich so ein Moment, der zeigt einfach, dass die Menschlichkeit obsiegt.
Wenn man dann nochmal in die Offensive geht und sagt, es tut mir einfach leid, ich habe einen Fehler gemacht, ist es eigentlich gar nicht so schlimm, wie in der eigenen Fantasie man sich selbst fertig machen kann.
Es geht gar nicht anders. Man kann viele Mauern um sich herum aufbauen. Das wird aber nicht zu einem schöneren Leben führen. Die Wahrhaftigkeit ist, glaube ich, das, was schlussendlich dann eine Erleichterung bringt.
Nun sind Sie ja in einem beruflichen Umfeld tätig, dem Sport und insbesondere dem Sport, der nun hoch dotiert ist und international beachtet ist, dem Fußball. Fußball ist doch eigentlich auch ein Sport der Scham. Wenn der Torwart nicht hält, empfindet er Scham. Oder der Elfmeterschütze trifft nicht. Es gibt hunderte von Situationen, das Eigentor und so weiter und so weiter. Reden Fußballer eigentlich über Scham? Leistungssport und Scham?
Ich würde es mal so sagen.
Ist doch eigentlich ein Tabu.
Wenn Sie keine Lust auf Konversation haben, ja?
Okay, dann wenn man was richtig falsch macht.
Nein, dann sagen Sie zu den Leuten, wenn sie fragen, was machst du gerade, dann sagen Sie, ich schreibe gerade ein Buch über Scham. Dann ist meistens eh schon Ruhe. Das ist jetzt nicht so ein wirkliches Smalltalk-Thema. Unter Fußballern ist es natürlich vollkommen ausgeschlossen, sich in dieser Form zu öffnen, was sehr schade ist. Aber wenn man mit ehemaligen Fußballern spricht oder wenn man auch weiß, was Per Mertesacker gesagt hat, der ja fast Brechreiz hatte vor jedem Spiel und diesem Druck kaum standgehalten hat, dann weiß man, wie groß die Angst vor der Scham ist. Die Angst, auch dann wieder beschämt zu werden, was ja im Stadion auch noch wunderbar durch das Publikum funktioniert.
Diese Arena-Situation.
Also du bist auf einem gläsernen Spielfeld. Und jeder sieht, dass du einen, in Anführungszeichen, Fehler gemacht hast. Und deswegen ist diese psychische Belastung natürlich extrem. Viele Leute sagen dann, na gut, aber das wird ja auch hoch bezahlt. Das ist absolut richtig. Aber Geld und Glück oder Geld und Schamfreiheit, das hat keine Schnittmenge. Das hat keine Korrelation. Das hat nichts miteinander zu tun.
Wir können ja auch nochmal an diesen Torwart Karius denken, der danach ja richtig abgetaucht ist. Aber wie lösen denn dann Fußballer dieses Thema? Die gehen dann eher in die Offensive oder drücken das auf den Gegner oder auf den Schiedsrichter?
Man kann ihnen wünschen, dass sie einen empathischen Coach haben. Hm. Das ist immer eine Hoffnung. Es gibt auch in diesem Geschäft sehr empathische Menschen.
Wer ist empathisch in der Branche?
Ein Thomas Tuchel ist auf jeden Fall empathisch. Mhm. Ein Martin Schmidt, der jetzt in Augsburg ist, ist auf jeden Fall empathisch. Das sind Menschen, die haben zum Beispiel auch lange in Mainz zusammengearbeitet. Das ist ja hier ums Eck. Ich bin ganz sicher, dass auch ein Adi Hütter ein empathischer Mensch ist. Auch wenn es jemand ist, der jetzt, sagen wir mal, eher reservierter erscheint. Aber das musst du schon haben. Du musst schon als Coach auch diese Liebe zu deinen Spielern empfinden.
Aber Sie meinen,
aber es ist ein harter Männersport. Da will keiner hören, dass dann einer sagt, wir müssen hier auch mit Warmherzigkeit und Liebe arbeiten. Ja, das wird alles schon abgeschottet. Aber glauben Sie mir, auch in Leipzig oder in Vereinen, wo es vielleicht nicht danach aussieht, die richtig guten Leistungen werden auch da nur im Bereich von psychologischer Sicherheit erbracht.
Dann müssen wir gleich über Meds sprechen. Did you take your meds, your medicine? So sagt man ja so schön in Amerika. Das haben Sie auch geschrieben in Ihrem aktuellen Buch No Shame. Und Jessica Libertz ist heute unser Gast hier im hr3 Sonntagstalk. Ich bin Bärbel Schäfer. Gleich mehr mit Ihnen. Jessica Libertz trifft vor der Kamera für ihren Arbeitgeber ständig Prominente mit Strammwaden aus der Fußballwelt oder die Coaches und dachte dabei jahrelang, obwohl sie sehr, sehr erfolgreich ist, auf jeden Fall in meinen Augen, selbst nicht gut genug zu sein für das, was sie dort leistet. Und das heißt ja auch, als Sportmoderatorin bei einem Live-Spiel muss man immer live auch in dem Moment tatsächlich die richtigen Informationen dem Publikum präsentieren. Also eine berufliche Situation unter hohem Druck, von der wir immer alle denken, jemand ist attraktiv und erfolgreich und damit ist das Leben auch glücklich. Aber hinter der Fassade gab es eben viele Zweifel, auch viele Selbstzweifel und eine Veränderung. All das nachzulesen in Ihrem aktuellen Buch No Shame, wie wir den Teufelskreis der destruktiven Scham verlassen. Jetzt haben wir über Fußballer und Scham gesprochen. Wir haben aber eben auch diesen großen Bereich der Sexualität und der Beziehung, der ja für viele von uns vielleicht auch mit Scham behaftet ist. Ich habe vorhin witzig zugerufen, wir müssen noch über Netflix und Chillen sprechen. Das ist ja bei den 20-Jährigen das Codewort für...
Also wenn Ihre Kinder sich verabreden, Netflix und chillen, dann sollte man schon mal vorher ein Aufklärungsgespräch geführt haben, um es mal so auszudrücken. Ja, das ist einfach das Codewort für Sex unter den
20-Jährigen.
Ja,
Nun kann man ja, wenn man vielleicht auf Social Media unterwegs ist und sich dort präsentiert oder sich verabredet oder sucht, trifft man ja immer auf ideale Fotos, die ja nicht immer der Wirklichkeit entsprechen. Ist das ein Feld für Scham bei Sexualität oder ist die Scham eher darin, Wünsche auszusprechen, was man gerne hätte, was man sich vielleicht an Spielarten wünscht? Wo liegt die Gefahr der Scham in der Sexualität?
Dass man seine Sexualität eben nicht mehr danach auslebt oder gar nicht mehr sich auf die Suche macht, was die eigene Sexualität ist, sondern eben da sich auch einer gewissen Konformität unterordnet. Es gibt ein interessantes Buch einer österreichischen Autorin, die eben darin auch beschrieben hat, wie jetzt speziell junge Frauen ihre Sexualität heute sehen. Und das hat schon sehr viel mit dem Leistungsprinzip zu tun. Mhm. Ja, also was mir eben extrem aufgefallen ist, ist, dass die jungen Mädchen nicht sich auf die Suche machen nach der eigenen Sexualität, sondern immer nur dem folgen, was sie glauben, was gesellschaftlich vorgegeben ist. Mhm. Und das hat eher so eine Art Leistungscharakter.
Und damit eigentlich gar nicht bei ihren Wünschen und ihrer eigenen Zufriedenheit.
Nein, und ich halte das auch für gefährlich, wenn man sich nicht mit dem Rhythmus seiner eigenen Seele, seiner eigenen Sexualität beschäftigt und wenn man dem nicht folgt, sondern sich dem Gesellschaftlichen hingibt, was irgendwie unter jungen Menschen da. Junge Leute, jetzt irgendwie so, als wenn man 100, aber um Gottes Willen. Ja, so alt sind wir noch nicht, Frau Schäfer.
Aber Sie ja schon mal gar nicht.
Nein, aber natürlich ist es einfach eine Veränderung, die stattgefunden hat. Und wenn ich jetzt sehe, die Freundinnen, Mütter von heranwachsenden Töchtern, da glaube ich, dass da ein großer Druck drauf lastet. Und das, glaube ich, ist auch eine Sache, der wir uns stellen sollten und die auch in Familien einfach besprochen werden soll.
Kann man in Familien schon anfangen, über dieses Thema zu sprechen? Kann man bei der Entziehung auf etwas achten, damit Frauen und auch Männer eben gar nicht in diese Schamfalle hineinrutschen?
Ja, ich glaube, das geht über viele Wege. Mein erster Tipp ist immer, der Gegenspieler zur Scham, also wie bei Batman und Joker, ist die Dankbarkeit. Mhm. Die Dankbarkeit hat ein eigenes Areal im Gehirn und sobald ich in die Dankbarkeit gehe, wird der Vagusnerv aktiviert. Das ist der größte Nerv im Körper und der sorgt schon mal für Frieden.
Wo sitzt der? Sie fahren jetzt sich der hier so
über das Brustbein? Nein, der geht über den gesamten Körper.
Ach, der fängt
geht
oben
bis
an
Mitte
bis unten.
Des Oberschenkels. Mhm. Ja, ist der größte Nerv, den wir haben. Und der wird automatisch aktiviert und dadurch kommen wir in eine Ruhe. Und in dem Moment, wo die Dankbarkeit, also ein anderes Gehirn, das kann man wirklich, das ist physiologisch einfach erklärbar, wenn ich knipse ein anderes Hirnareal an und die Scham geht aus.
Das also anstatt mir zu sagen, oh, ich habe nichts, habe es nicht ins Fitnessstudio geschafft, ja, oder ich habe nicht meine, genau, 50 Sit-Ups gemacht,
genau,
soll man eher mal sagen, heute ist ein toller Tag und ich freue mich, dass ich mit meinem Mann einen Kaffee zusammen getrunken habe.
Denken Sie einfach an 3, 4 Dinge, für die Sie dankbar sind. Das sind ja nur Kleinigkeiten. Ich bin dankbar, dass ich jetzt hier sitzen darf. Ich bin dankbar, dass ich so eine angenehme Anreise hatte. Ich bin dankbar, dass mein Mann mir heute Morgen so süße Sachen gesagt hat. Und in dem Moment, das kann jeder für sich ausprobieren.
Komm, wir lassen es die Hörer jetzt machen.
Tief einatmen und mal 3, 4 Sachen einfach überlegen, für die man dankbar ist.
Mache ich jetzt auch. Also ich atme ein und dann bin ich weg. Hier ist der HR3 Sonntagstalk. Fußballmoderatorin und Sportjournalistin Jessica Libberts ist unser Gast heute. Wir reden über No Shame, also keine Scham haben, sich nicht selber destruktiv andauernd nörgeln, schon morgens zu begegnen, sondern Jessica Libberts gibt uns den Tipp, morgens schon mal zum Beispiel auf einen Stuhl zu steigen. Warum?
Also es gibt einen wunderbaren Coach, der heißt Jens Korsen und der hat diese Stuhlübung entwickelt und ich bin ein Riesenfan davon und ich kann sie nur empfehlen.
Auf dem Küchenstuhl, auf dem Sofa geht auch.
Auf dem Sofa ist völlig egal.
Wenn man auf den Stuhl steigt, kann man natürlich den Staub auf der Lampe sehen. Das wollen wir natürlich nicht, sondern wir sagen uns irgendwas.
Es geht darum, zum einen, dass man die Perspektive ändert. Mhm. Sie werden überrascht sein, es sieht alles ein bisschen anders aus von da oben. Das zweite ist die Verabredung mit sich selbst. Das ist etwas, was das Selbstvertrauen stärkt. Denn ich kann mir nur vertrauen, wenn ich integer mit mir bin. Und ich habe dann eine Verabredung, ich halte die ein. Das hat was mit Willpower zu tun. Sich dadurch schon mal im Kopf was aufmacht und dann können Sie den Tag begrüßen, wenn Sie wollen. Das kann jeder für sich entscheiden, was er dann sagt.
Was sagen Sie sich denn morgens, wenn Sie auf den Stuhl steigen?
Ich zum Beispiel sage mir, ich finde ganz gut so Sachen wie Tag, ich erwähle dich mit allem, was du mir zu bieten hast. Da ist das Schicksal dann auch schon implementiert. Das heißt, selbst wenn mir was Blödes passiert, bin ich darauf eingestellt. Also ich habe quasi die gesamte Bandbreite, die mir so passieren kann, schon mal einmal für mich angenommen.
Und sie sind nicht wie so ein Opfer, sondern sagen, okay, ich bin erwachsen, ich bin selbstbewusst, ich nehme es an, egal was kommt. Gutes als auch Schlechtes.
Diese Verantwortung für diesen Tag, heute sage ich ja, ich kann für morgen noch nichts versprechen, aber heute sage ich schon mal yes.
Dann müssen wir noch drüber reden, das habe ich eben angekündigt, über Meds. M-E-D-S. Auch wenn man das regelmäßig einhält, kann das etwas verändern. Wollen wir das kurz erklären?
Sehr gerne.
M steht für
Meditation, E steht für Ernährung, D steht für Dynamik und S steht für Schlaf. Als allererstes vorausgeschickt, keine Selbstoptimierung. Diese Meds sollen wirklich nur dazu dienen, in eine Balance zu kommen. Mhm. Wenn ich das Gefühl habe, mich überfordert das, nicht schlimm. Mhm. Wenn ich es nicht hinkriege, mal am Tag, nicht schlimm.
Also man kann früh schlafen gehen, aber man muss nicht meditieren.
Ja, ich will auf keinen Fall, dass man jetzt denkt, oh, jetzt ist da schon wieder eine, jetzt will die mir schon wieder sagen, was ich tun soll. Das möchte ich nicht. Um wirklich der Scham aus dem Weg zu gehen, ist diese Kombination einfach sehr hilfreich. Deswegen heißt es Meds, von Medikamente abgeleitet, aber es sind einfach keine Pillen, sondern es ist die tägliche Dosis Wohlbefinden.
Okay, also Schlaf können wir alle was mit anfangen, Meditation auch, Ernährung wissen, glaube ich, auch die meisten Bescheid. Klären wir kurz das D, die Dynamik.
Noch ein Satz zum Thema Ernährung. Da ging es mir auch darum zu sagen, viele, die jetzt zum Beispiel mit ihrem Gewicht hadern, die schämen sich dafür, dass sie was Falsches gegessen haben zum Beispiel. Da sage ich nur, Freunde, ihr seid nicht schuld, weil das ist was bei uns, also diese Generation, die quasi an der Zuckerflasche groß geworden ist, die Zucker wirkt wie eine Droge im Gehirn und wir sind nicht schuld. Also der Japp auf Zucker, der ist in uns drin. Mhm. Dagegen kannst du so gut wie nichts machen. Also muss man sich nicht dafür schämen. Das ist nur meine Botschaft. Und was die Dynamik angeht, es ist total wichtig, sich zu bewegen, aber nicht im Sinne von, ich muss ins Fitnessstudio gehen, um meinen Körper zu optimieren, sondern der Spaß an der Bewegung steht im Vordergrund. Mittags 10 Minuten Spaziergang in der Sonne ist deswegen wichtig, weil wir ohne Vitamin D, und das wird nun mal nur im Sonnenlicht produziert, unglücklich sind. Wenn Sie einen Vitamin D-Mangel haben, sind Sie per se scheiße drauf. Entschuldigung, das wollte ich jetzt nicht jetzt sagen.
Nein,
am
das
Sonntagmorgen.
Sind die HR3-Hörer nie am Sonntagmorgen
aber
zwischen
bist du einfach schlecht drauf, das hilft nichts.
Sie machen Zennis, nenne ich das jetzt, Zennis. Obwohl Ihr Vater Ihnen im Alter von 4 Jahren gesagt hat, Jessica hat alles und vieles, aber eben kein Beigefühl. Ihre Lösung zum Glücklichsein ist Zennis. Was ist das?
Wir haben ja vorhin gesagt, die Scham ist so ein Produktivitätskiller und sie ist auch ein Fortschrittskiller, weil in dem Moment, wo ich automatisch mich für die Dinge schäme, die ich nicht super gut kann, fange ich sie auch erst gar nicht an. Das kennen viele, oh nee, mache ich erst gar nicht. Und das ist einfach Quatsch, weil wenn man es langsam anfängt, können ganz viele Dinge ganz viel Spaß machen. Und auch neues Denken entsteht nur durch neues emotionales Erleben. Also sind wir auf den Tennisplatz gegangen und mein Mann hat gesagt, probier es doch einfach mal aus. Und ich war guten Willens völlig schamlos, mal ein paar Bälle irgendwo hinzuknallen. Sie sind ja sehr sportlich. Ich glaube, auch Tennis gespielt,
ja, ich
oder?
Lange
sehr gut
Tennis,
sogar.
Ja.
Ne? Also ich komplett schlecht. Aber mir war das egal. Ich wollte einfach nur mich ein bisschen bewegen und Spaß dran haben. Und das klappt. Also ich will das gar nicht als Wettbewerb ausüben. Ich will auch meinen Mann da gar nicht schlagen, sondern ich finde es einfach klasse, wenn wir uns einfach gegenseitig die Bälle zuschlagen.
Und heute macht es Sie glücklich, unabhängig davon, ob Sie Ballgefühl haben oder nicht. Und es schenkt Ihnen nämlich das, was eigentlich wichtig ist, Freude und Spaß an diesem Spiel mit diesem kleinen gelben Filzball.
Genau. Und darum geht es ja auch. Und ich glaube, dass wir das gemeinsam auch machen können, ist natürlich auch ein großes Geschenk. Und das kann ich auch nur allen, die zuhören und keine Familie haben, sagen. Ich kann nichts versprechen, aber es findet sich frei von diesem Gefühl der destruktiven Scham auch viel leichter die Liebe. Weil die ist dann auch viel schneller da.
Sagt uns Jessica Libberts an diesem Sonntagmorgen. Nachzuhören ist unser Gespräch nochmal im Podcast. Ab heute Nachmittag nachzulesen. Alles, worüber wir heute gesprochen haben in ihrem aktuellen Buch No Shame. Und ich nehme sehr viel mit. Also die Dankbarkeit, das auf den Stuhl steigen werde ich auf jeden Fall ausprobieren. Und man hatte so ein bisschen das Gefühl, ihr Besuch war heute wie so eine kleine warme Decke, dass sie uns auch gesagt haben, so wie sie sind, ist es gut. Ich fand es toll, dass Sie uns besucht haben hier bei hr3. Vielen Dank dafür und alles Gute.
Dankeschön, gleichfalls. Und danke für die Einladung. Und allen schönen Sonntag noch.
Ja, genau. Danke.
hr3. Die mit den Lieblingssongs.